Guten Morgen. Schön. Schön. Ihr seid gekommen, um Jesus anzubeten, aber auch um eine Predigt zu hören. Das ist eine große Verantwortung für mich. Mein Name ist Miriam Knödler und wir haben letzte Woche hier den Missionsbefehl gelesen und vielleicht erinnert ihr euch, da steht unter anderem dran, lehret sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. So wollte Jesus das, dass wir Menschen lehren, die Dinge zu halten, nicht die Dinge zu wissen, nicht die Dinge für ja zu halten und abzuchecken, sondern die Dinge zu halten. Und das ist echt eine übernatürliche Sache. Und ich hoffe sehr, dass Jesus mir dabei hilft und da möchte ich jetzt nochmal dafür beten. Jesus, du hast Freude, wenn wir dein Wort hören und du hast fast noch mehr Freude, wenn wir es halten, wenn wir es tun, wenn wir es umsetzen in unseren Alltag hinein, wenn es Teil wird von uns, dein heilbringendes, gutes Wort. Ich bitte dich um Gnade zum Reden und um Gnade zum Hören. Unser Ziel ist nicht, alles zu wissen. Unser Ziel ist, dich zu erkennen und dir nachzufolgen. Und dazu brauchen wir unbedingt deine Hilfe. Geist Gottes, wirke du jetzt. Amen. Amen. Ich war neulich bei der Jugend und da haben sie mich eingeladen zum Thema Glaube im Alltag. Und jetzt kommt ein Geständnis. Hinterher habe ich gedacht, Mensch Miriam, das war so ein gutes Thema und du hast es nicht so sorgfältig vorbereitet, wie du eigentlich hättest sollen. Also habe ich mir das Thema Alltag und Glaube nochmal vorgeknüpft. Ich fange aber an mit der gleichen Geschichte. Also an alle Jugendlichen, ich bitte jetzt um etwas Nachsicht. Manches wird euch bekannt vorkommen. Paulus in Athen, Apostelgeschichte 17. Er wartet da. Paulus wartet auf Silas und auf Timotheus, seine Mitarbeiter und seine Freunde. Und er hält sich so lang in Athen auf und macht da auch so ein bisschen, ja, Sightseeing vielleicht weniger, aber er läuft durch Athen und da ist alles voller Götteraltäre. Und es steht in Apostelgeschichte, es erschütterte ihn, wie fromm die waren und wie viel die da investiert haben in ihre Religion, in die Art, wie sie Religion verstanden haben. Aber er ist erschüttert, dass es einfach ein Götzen, die angebetet wurden und nicht der lebendige Gott. Schließlich kommt er ins Gespräch mit Athenern und die sagen, ah, ist ja interessant, was du da so denkst. Magst du mal auf den Areopag kommen und dort so deine Ansichten kundtun? Und Paulus sagt natürlich nicht nein. Ha. Und er hat bei seinem Streifzug durch Athen hat er ein Götterbild oder eine Inschrift gefunden. Da stand ein Altar und unten drunter stand drauf, dem unbekannten Gott. Dem unbekannten Gott. Nun, wenn ihr euch da auskennt mit griechischer Götterlehre, die haben sehr menschliche Züge, die griechischen Götter. Die sind mal sauer miteinander, dann heiratet der oder die Frau von einem anderen Gott. Also es kommt einem alles sehr menschlich vor. Und hier sieht Paulus diese Inschrift, dem unbekannten Gott. Und daraufhin erzählt er den Athenern von dem ihnen unbekannten Gott. Und jetzt kommt Apostelgeschichte 17, Vers 25 und 27. Unter anderem sagt er ihnen, der unbekannte Gott, den ich euch verkündige, er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Ja, wenn wir kurz mal anhalten, einmal schnaufen, ohne Gott geht es nicht. Er gibt uns Leben und Atem. Er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Vers 27. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten. Die Elberfelder Übersetzung sagt, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Denn er ist keinem von uns fern. In ihm leben, handeln und sind wir. Er ist keinem von uns fern. Ihr wisst ja, die Woche über bin ich im Kindi. Da ist man nie ganz gefeit vor kindischen Spielchen. Oder das machen wir heute auch eins. Und zwar, das geht so. Ich sag, er ist keinem. Und ihr sagt, von uns fern. Und am besten mit Überzeugung. Also nicht nur so. Lululul. Er ist keinem.
Von uns fern.
Ja. Merkt euch dich, weil das kommt öfter. Diese Verheißung gilt dir. Gott ist dir nicht fern. Normalerweise Personen mit viel Macht, Könige, Präsidenten, CEOs, die verlieren in aller Regel den Bezug zum Alltag gewöhnlicher Menschen. Stimmt's? Wie viel kostet ein Liter Milch? Was mache ich, wenn die Bahn zu spät kommt? Mit solchen Sachen müssen sich Könige und sowas nicht beschäftigen. Die haben Leute dafür, die ihnen das machen, beziehungsweise das Thema der Mobilität haben sie in der Regel auch anders gelöst als mit der Bahn. Vielleicht denkst du unwillkürlich auch so ein bisschen über Gott. Ah, der hat ja so viel zu tun, die ganze Welt und so viele Probleme. Was interessiert ihn, ob ich Zahnweh habe oder ob meine Kinder mein Essen nicht mögen und mich das frustriert oder ob mein Chef mir Motive unterstellt, die eigentlich gar nicht innen bei mir sind? Gott hat ja so viel zu tun. Aber Gott ist anders. Und weil er ein Herz voller Liebe hat und unbedingt in enger, liebevoller Beziehung zu jedem Menschen leben will, gilt seine Zuwendung und Nähe allen Menschen. Gott ist nicht weltfremd. Jesus, sein menschgewordener Sohn, ist ja der Beweis dafür. Gott hat die Distanz zwischen ihm und uns nicht ausgehalten. Deshalb kam er uns in Jesus ganz nah. Ein Gott, der weint, ein Gott, der schwitzt, ein Gott, der müde ist, ein Gott, der Hunger hat, ein Gott, der traurig ist. Das alles sehen wir in Jesus. Und es ist, für die Athener war das total fremd. Jemand kommt von ganz weit oben und kann's, und will sich so in unsers rein versetzen, wie Jesus das gemacht hat. Gott kennt jedes Detail deines Lebens, nicht zu Kontrollzwecken, sondern mit liebevollen Augen schaut er auf dich. Wir haben hier so ein Lied, das singen wir manchmal, dein Lächeln strahlt über mir. Und ich weiß nicht, wie das für euch so ist, aber ich kann mir das manchmal fast nicht vorstellen. Dein Lächeln strahlt über mir, dass Gott Zeit hat und Freude hat, über mich zu lächeln, während in der ganzen Welt Halligalli ist. Und Gott ist auch in den großen Sachen drin, aber er ist auch in dem Kleinen. Er ist im Makrokosmos, im Mikrokosmos. Denn keinem von uns
ist Gott fern.
Oh Mann. Keinem von uns
ist Gott fern.
Ja, da müsst ihr ein bisschen durch. Mein Gedanke ist, wenn der Mittwoch kommt, habt ihr vermutlich 95% vergessen von dem, was ich jetzt hier so schwungvoll euch sage. Aber wenn ihr das noch wisst, keinem von uns ist Gott fern, dann will ich auch zufrieden sein. Und deshalb lohnt sich der Blick auf meinen und auf deinen Alltag, weil hier ist der Raum, wo wir Gott tastend fühlen und finden können. Wenn es nicht für den Alltag stimmt, keinem von uns ist Gott fern, dann können wir es vergessen. Manchmal denken wir, Gott hat so großes Interesse an Liturgie und an Sonntag. Nein, Gott hat das gleiche Interesse am Donnerstag und am Montag. Der Alltag kann für uns eine Goldgrube sein, eine Goldgrube. Aber leider hat er in unserer Kultur keinen so guten Ruf. Viele nennen ihn grau und eintönig, da steht schon. Das wahre, das echte Leben, das suchen wir eher am Wochenende oder im Urlaub. Jedenfalls, viele machen das so. Nicht so richtig in den alltäglichen Niederungen. Wenn man am Montag Radio hört, wird man je nach Sender, also im Deutschlandfunk machen sie es nicht, aber ich habe es schon öfter gehört, ach ihr Armen, es ist wieder Montag. Und am Donnerstag trösten sie ein, bald kommt das Wochenende. Nur noch einmal schlafen, so sagt man zu den Kindern. Nur noch einmal schlafen. Dann kommt wieder das Wochenende. Ja, und auch wir als Nachfolger von Jesus, wir stehen in der Gefahr, und es ist wirklich eine Gefahr, diese kulturelle Prägung zu übernehmen und von Wochenende zu Wochenende und von Urlaub zu leben. Und wir verpassen vermutlich 84% unseres Lebens, wenn wir so leben. Mathematisch gesehen ist es echt gaga, wenn man sagt, das Wahre, das Echte, das ist Wochenende, das ist der Urlaub. Wie oft drehen sich unsere Gespräche um den Urlaub? Davon können wir schön erzählen, was da so cool und so schön war. Vom Alltag erzählen wir uns, ach du, ich habe Wäsche gewaschen. Ach echt? Naja, die Waschmaschine hat getan. Na, wir erzählen uns dann, wenn sie nicht tut. Scheiß Waschmaschine. Oh. Ja, vielleicht denkst du, Miriam, was weißt du schon über meinen Alltag? Über meine täglichen Kämpfe, mein vergebliches Bemühen, es meinen Kindern recht zu machen, meinem Mann recht zu machen, meiner Frau recht zu machen, das ist manchmal sehr schwer, meinem Chef recht zu machen. Was weißt du von meinen peinlichen und geheim gehaltenen Wiederholungssünden? Was weißt du von den Beziehungen, die ich unbedingt will, aber um die ich immer kämpfen muss? Was weißt du von meiner ewigen Müdigkeit, wie ich mich von Medien aller Art treiben lasse und mich hinterher schäme? Darüber weiß ich auch viel übrigens. Den schlaflosen Nächten, was weißt du von dem Generve im Straßenverkehr? Was weißt du von der Hektik, die irgendwie aus meinem System nicht rausgeht? Was weißt du von meinen Sorgen um Gesundheit und finanzielle Versorgung? Was weißt du von dieser endlosen Abfolge aus Langeweile und Zerstreuung? Einiges davon ist mir gar nicht fremd. Und ist vor allem Gott auch nicht fremd. Wir denken, Gott ist da auf der anderen Seite und denkt, ach, bald ist wieder Sonntag, ein Glück, dann sitzt er oder sie hier und konzentriert sich auf mich. Nein, 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 nein. Vieles im Alltag ist einfach Wiederholung. Waschen, putzen, kochen, einkaufen, Müll raustragen, spülen, unseren Körper instand halten mit allen möglichen Mittelchen und Maßnahmen. Es gibt auch an unseren Arbeitsstellen viele Sachen, die wiederholen sich einfach. Wohl dem, jetzt kommt ein wichtiger Satz, der diese Wiederholungen bejaht und als Akt der Liebe zu Gott, zu den Mitmenschen und auch zu sich selbst verstehen kann. Wiederholungen sind nicht böse, aber sie entsprechen nicht dem Zeitgeist, dass ständig irgendwo irgendwas knallen muss und cool sein muss und besonders und seize the day und carpe diem und dann denkt man, oh ja, aber bei mir passiert nicht viel. Nein, in Wiederholungen kann unheimlich viel passieren. Ich will euch mal erzählen, ich war auf dem Weg zur Problemmüllsammelstelle. Die gibt's in Urbach. Wer war schon mal von euch bei der Problemmüllsammelstelle? Ich bin immer schon ganz froh, wenn ich weiß, wenn die öffnet, weil da heißt's irgendwie so jeden zweiten im Monat und dann checke ich das nicht und dann freue ich mich, wenn die Türe offen ist. Jedenfalls, ich gehe da rein und bring unseren Problemmüll und die Frau ist freundlich und die nimmt mir das ab und es kostet nicht mal was. Und ich fahre wieder weg von der Problemmüllsammelstelle mit Tränen in den Augen und denke, boah, die ist wie Jesus. Die nimmt den ganzen Gruscht und ich muss nicht mal was bezahlen. Ich darf mit leerem Kofferraum einfach wieder weg und bin das Zeug los. Und es war mir echt wie eine Offenbarung. Also, es ist mir auch schon passiert, dass ich gespült habe. Und weil ich es ein bisschen länger habe eintrocknen lassen, bin ich da erstmal mit so einem Kratzeding ran und habe da gekratzt und ich glaube, es war ein Blech. Ja, ich habe da gekratzt und gekratzt, es wurde nicht sauber. Dann habe ich gedacht, ach, ich weich's mal ein. Ja, gell, hätte man auch gleich machen können, aber ich bin irgendwie nicht drauf gekommen, habe ich es eingeweicht. Und dann später habe ich gedacht, Ja, Jesus, so machst du das auch. Du weichst uns erst ein in deine Liebe und dann anschließend kratzt du ein bisschen und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Wir brauchen jetzt unseren Alltag nicht schönreden. Die Wiederholungen, das Mühsame, was oft den Alltag auch mühsam macht, sind einfach so ein bisschen festgefahrene Beziehungen auch oder wo sich auch in Beziehungen Sachen wiederholen, die uns nerven, die uns stören, die uns vielleicht verletzen. Das brauchen wir nicht schönreden. Ich sag jetzt auch nicht, Leute, seid happy clappy von Montag bis Samstag. Das würde ich, glaube ich, selber sehr anstrengend finden. Aber Gott kennt unseren Alltag und wir brauchen nicht denken, dass wir das alles allein hinkriegen müssen. Dass Gott uns fern ist und nur am Sonntag ist er uns nah, jetzt wo wir hier sitzen und uns konzentrieren auf ihn. Das ist eine viel zu kleine Vorstellung von Gott. Und es ist eine massive Geringschätzung von einem beträchtlichen Prozentsatz deines Lebens. Gott hat dir das Leben geschenkt mit dem Ziel, dass du dich tastend und fühlend auf die Suche machst nach ihm. Und Gott findet dich am Sonntag nicht interessanter wie am Mittwoch, wenn ich das so sagen darf. Keinem von uns
ist Gott fern.
Ja, nun heißt mein Titel Heiliger Alltag. Und jetzt unternehme ich ein schwieriges Unterfangen. Ich möchte nämlich klären, was das Wort heilig bedeutet. Kein Wort ist so nebulös, missverständlich wie das Wort heilig. Viele denken, es ist weltfremd, erhaben, distanziert, rein. Dann gibt's noch sowas wie den komischen Heiligen. Und das heilige Blechle gibt's auch noch. Und zunächst hatte dieser Begriff einfach gar keine, das ist mir wichtig, gar keine moralische Bedeutung. Heilig hat einfach bedeutet anders, besonders, nicht gewöhnlich, beiseite genommen für einen bestimmten Zweck. Das ist der ursprüngliche Begriff, die Bedeutung von dem Wort heilig. Anders, nicht gewöhnlich. Im Tempeldienst gab es heilige Pfannen. Die haben jetzt, glaube ich, auch kein moralisch einwandfreies Leben geführt, sondern die waren einfach für bestimmte Zwecke. Es gab heilige Gewänder. Selbe Sache. Ein bestimmter Zweck, nicht besonders rein oder irgendwas. Auch der heilige Tag, der siebte Tag, hat einen besonderen Auftrag, nämlich die Ruhe. Er war anders. Der Tag war anders. In 1. Mose 2, Vers 3 lesen wir, Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Natürlich wird der Begriff heilig auch für die Beschreibung des Vollkommenen benutzt. Aber das ist eigentlich erst ein Nebenprodukt der ersten Definition. Heilig, damit meinen wir auch, so wie Gott, rein, klar leuchtend, heil. Das finde ich eine ganz wichtige Bedeutung von heilig. Wenn man so denkt, ein komischer Heiliger, das ist ja jemand im Volksmund, der versucht irgendwie und der aber doch innen drin ist da ein Knoten. Und jeder kann das von außen sehen. Ja, das ist so ein bisschen, was mir aufgeht beim komischen Heiligen. Aber heilig von Gott her heißt heil. Heil gemacht, ganz gemacht, rein, im Reinen mit sich selber. Und auch im Neuen Testament finden wir zwei verschiedene Vorstellungen von Heiligkeit. Einige Briefe beginnen mit folgender Begrüßung. Dieser Brief ist an die Heiligen in Rom oder an die Heiligen in Korinth. Und dann liest man diesen Brief an diese Heiligen und fragt sich, naja, also so heilig kommen mir die jetzt nicht vor, was Paulus da alles kritisieren muss und wie kann er sagen, die sind heilig. Trotzdem nennt Paulus sie so, obwohl im Laufe dieses Briefes klar wird, das kann jetzt nicht heißen moralisch einwandfrei, tipptopp sauber. Das kann Paulus nicht gemeint haben. Andererseits werden wir immer wieder zur Heiligkeit aufgerufen im Neuen Testament. Und es oft im Kontext von aufgezählten Sünden. Ich bin noch mal diese Sündenlisten durch. Also es gibt da schon einige. Wir hören die nicht so oft. Ich lese euch nachher eine noch mal vor. Wir werden zur Heiligkeit aufgefordert, aber es wird auch klar, es gibt eine Form der Heiligkeit, die ist nicht zuerst eine moralische Zuordnung. Es gibt sozusagen zweimal heilig. Als wir unser Leben Gott anvertraut haben, als wir begonnen haben, Jesus nachzufolgen, da, gut zuhören, wurden wir heilig. Nicht, weil wir auf einmal über Nacht ein moralisch einwandfreies Leben geführt hätten, sondern weil uns in Jesus unsere Schuld vergeben wurde und weil Gott uns zu neuen Menschen gemacht hat. Zu Kindern in seiner Familie, die zu ihm gehören. Zu ihm gehören. Als neue Menschen, als Kinder Gottes, ist es nur passend, normal und natürlich, dass sich unser Charakter unserem himmlischen Vater anpasst. Und so begeben wir uns auf eine Lebensreise, die nennen Nachfolger Jesu Heiligung. Ich habe einen Vers gefunden in Hebräer 10, Vers 14, der gefällt mir ganz arg gut, weil der hat beides drin. Zweimal heilig. Mal sehen, ob ihr das auch so findet. Denn durch dieses eine Opfer, also Jesus sein Tod am Kreuz, hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Für immer vollkommen. Deswegen sagt Paulus zu den Korinthern, ich grüße euch, ihr Heiligen. Für immer vollkommen. Aber das andere stimmt auch. Die er heiligt. Das heißt, dieser Umwandlungsprozess, dieses dem Vater ähnlicher werden, das soll auch die ganze Zeit präsent sein bei uns. Wir begeben uns auf eine Lebensreise, die nennen Nachfolger Jesu Heiligung. Und die hat eine sehr konkrete moralische Komponente. Ja, ich weiß immer nicht, wie konkret ich hier werden kann und soll. Deswegen habe ich mich jetzt an Epheser 4 gehalten und nicht meine eigenen Vorschläge zur Heiligung euch auch noch hier präsentiert. Epheser 4, Abvers 24. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen. Ja, wie simpel, also wie klar ist das denn? Und sagt die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Wisst ihr, wir hören manchmal, dass Menschen die falschen Dinge sagen oder tun, aber wir reagieren nicht, weil wir keinen Bock haben auf Auseinandersetzung. Und Paulus sagt, hört auf damit, wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen gegenseitig, dass wir uns die Wahrheit sagen. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Nächste Folie. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann kann er anderen, die in Not sind, großzügig geben. Das sehen wir schon, Reichtum in der Bibel. Da geht die Richtung hin. Ehrliche Arbeit und dann bist du in der Lage, anderen zu helfen. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Sünde in jeder konkreten Form ist viel zerstörerischer, als wir denken, oh, ich bin ein Meister im, wie sagt man das so, Relativieren von Sünde, mir selber gegenüber. Ich habe Lust auf irgendwas, was nicht so gut wäre, dann schiebe ich mir das in meinem Kopf gerade hin, dann mache ich's und hinterher habe ich den Mist. Wie oft ist das passiert? Sünde in jeder Form ist viel zerstörerischer, als wir denken. Deswegen kann Gott Sünde nicht leiden. Es geht nicht um Spaßverderben. Es geht um Leben kaputt machen. Deswegen ist Gott so krass und deswegen scheut sich Paulus nicht zu sagen, mach das nicht, lass hier die Finger von. Weil es kaputt macht, nicht weil es den Spaß aus unserem Leben raubt. Gott liebt das Leben. Deswegen hasst er Sünde in jeglicher Gestalt. 1. Petrus 1, Vers 5. Jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat das selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das ist, ich bin der Vater, ihr seid die Kinder, ich bin heilig, ihr seid heilig. Da wird gar nicht weiter erklärt und argumentiert und versucht zu überzeugen. Wir wollen so werden wie unser Vater im Himmel. Jetzt ist es so. Vielleicht habe ich euch jetzt, also das war jetzt erst der Alltag und jetzt war meine Ausführung zum Thema heilig. Und vielleicht sagt ihr jetzt, ja, ich will das wieder mehr ernst nehmen. Du hast mich jetzt motiviert. Dann passiert in der Regel was ganz Komisches. Ich möchte euch für den heiligen Alltag 3 Linien so ein bisschen mitgeben. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte das mit der Heiligkeit wieder ernst nehmen, umso mehr merkst du, dass es nicht klappt. Wer hat es schon mal gespürt bei sich selber? Du hast eine Predigt gehört, warst mega motiviert. Hast gesagt, jetzt all in, ab heute, für immer. Und dann am Montag ist es viel schwieriger wie letzten Montag. Es ist so komisch manchmal, gell? Ich habe das auch schon. Wundere dich nicht darüber, anderen geht es genauso, sondern bekenne Gott deine Hilflosigkeit. Das ist eine ganz wichtige Sache. Bekenne Gott deine Hilflosigkeit. Wie fängt die Bergpredigt an? Selig sind die geistlich Armen. So fängt die Bergpredigt an. Die eigene Hilflosigkeit ist nicht nur für Anfänger so, ja klar, Jesus macht deine Errettung für dich, du kannst es nicht selber machen. Dies auch für Menschen, die mit Jesus leben. Viele Verheißungen beginnen hier. Selig sind die geistlich Armen. Bei meinem ehrlichen Bekenntnis, ich weiß, dass ich dich brauche. Ich schaff's alleine nicht. Nichts ist so wertvoll für deine Entwicklung als Jünger von Jesus wie das Bekenntnis, ich brauche dich, ich brauche dich. In der Offenbarung wendet sich Jesus an eine Gemeinde mit einem tragischen Vorwurf. Ich könnte fast heulen, wenn ich das lese. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Jesus sieht diese Gemeinde, die so reich und so ressourcenstark nach außen wirkt, in höchster Gefahr und er empfiehlt ihr drastische Maßnahmen. Davor habe ich Angst, dass wir als Gemeinde ein reiches, buntes, abwechslungsreiches, schönes Leben führen, Gott auch dafür dankbar sind und dabei nicht realisieren, wie sehr wir an Gottes ewigem Ziel für uns vorbeischießen. Das macht mir manchmal Angst. Und wie wir Gottes Wichtigkeiten ignorieren. Die sind nämlich entscheidend und die habe ich unten nochmal aufgeschrieben. Gott lieben und Menschen lieben. Bekenne deine Hilflosigkeit, kann deine erste Linie sein, wie du heilig und Alltag zusammenkriegst. Die zweite Linie. Es geht beim heiligen Alltag um Beziehungen zu Gott und zu Menschen. Es geht nicht um ein Ergebnis. Manchmal denken wir, wir müssen auf eine bestimmte Art und Weise leben und das ist dann heilig. Aber ich glaube, es hat ganz arg viel damit zu tun, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Gott wartet nicht distanziert darauf, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst. Nein, dein Vater will in enge Beziehung mit dir leben. Er will dich liebevoll führen und dir helfen. Ich höre das so oft, dass wir um Führung beten. Ich bete auch selber öfter um Führung. Aber manchmal frage ich mich, wo hat Gott eine realistische Chance, mich zu führen? Weil Führung bedeutet auch, dass ich mich führen lasse und dass ich überhaupt hören kann. Da braucht es Stille, um geführt zu werden. Und Stille ist einfach immer umkämpft. Samuel hat es so gesagt, rede Herr, dein Diener hört. Rede Herr, dein Diener hört. So können wir die Beziehung zu Gott pflegen, mit Stille. Und bitte fang nicht mit 10 Minuten an. Das wird dich, da bist du dann nur nachher sauer auf dich selber, wenn es dir nicht gelungen ist. Fang mit 2 Minuten an. Oder mit 1. Nicht mit 10. Ich rede aus Erfahrung. Gott liebt Menschen und als Teil seiner Familie sollte das in Fleisch und Blut übergehen. Wir sind manchmal so besessen von der Frage, was werden die anderen über mich denken? Wie komme ich an? Dass wir wie behindert sind, wenn es darum geht, andere einfach zu lieben. Oft hört auch meine Liebe da auf, wo der Kreis meiner Familie und meiner Freunde endet. Jesus kommentiert das nüchtern und sagt, so machen es die Heiden, die Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann folgt sein Aufruf zur Feindesliebe. Ich weiß schon, dass wir begrenzte Menschen sind und dass wir nicht alle Menschen lieben können. Und das will Gott auch nicht. Aber den Nächsten, den können wir auf dem Schirm haben mit der Hilfe des Herrn und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Den Nächsten können wir lieben. Alle brauchen wir nicht. Nicht gleichzeitig jedenfalls. Ich habe hier ein wortwörtlich in meinem Nähkästchen, da bewahre ich manchmal so Zitate auf und da habe ich eins wieder gefunden von Helda Kamara. Bewahre immer einen Blick brüderlicher Sympathie für die kleinen Bahnhöfe, wo die wichtigen Züge nur ausnahmsweise anhalten. Sagen sie dir nichts? Erinnern sie dich an niemand? Es gibt Menschen, die sind wie so ein kleiner Bahnhof. Das Große, das Wichtige, das Entscheidende, das fährt alles an ihnen vorbei. Und dieser Mann Gottes sagt, bewahre dir einen Blick für die kleinen Bahnhöfe, die kleinen Begegnungen. Und noch ein Punkt zum Thema Beziehungen. Ich glaube, wir alle unterschätzen massiv, wie Gott durch andere Menschen, besonders durch Glaubensgeschwister, unsere Heiligung voranbringen will, dass wir mehr so werden wie er. Spoiler, besonders Brüder und Schwestern, die uns mit ihrem Anderssein echt auf die Nerven gehen, sind Gottes auserwähltes Werkzeug Nummer 1, um uns zu formen. Es geht so schnell zu sagen, der Pastor nervt mich mit seiner Art, Bruder so-und-so hat keine Ahnung, Schwester XY ist so unangenehm und sie redet zu viel. Aber in diesen Beziehungen kann es sein, ich finde es fast schon witzig, dass Jesus dir zuflüstert, jetzt ist deine Chance für Geduld zu lernen. Jetzt ist deine Chance, Liebe zu lernen. Jetzt ist deine Chance, eine bessere Zuhörerin zu werden. Wenn die andere redet und redet und redet und du denkst innerlich, oh, die hört nicht mehr auf. Es gab im Mittelalter, das fand ich wirklich interessant, da gab es einen Orden, dem konnte man nur beitreten, wenn man ein Gelöbnis zum Bleiben abgelegt hat. Also die Mönche, die im Mittelalter, die haben ja oft Armut und Keuschheit und Gehorsam, oh ja, auch voll wichtig, ja. Aber genau, es gab diesen einen Orden, der hatte auch das Gelöbnis, man musste sagen, ich bleibe hier. Denn es gab bereits, so interessant, im Mittelalter wandernde Mönche. Und wenn es ihnen in einem Kloster nicht so richtig gepasst hat, dann sind sie mit vielen frommen Erklärungen weitergezogen. Es gibt immer die Möglichkeit, dass Gott sagt, du kannst weiterziehen. Das will ich jetzt nicht in Frage stellen. Aber oft liegt im Bleiben die Chance zum Wachsen. Im Bleiben in einer Beziehung, die mir nicht so viel bringt. Im Bleiben in einem Gespräch, wo das Thema mich nicht so arg interessiert. Einfach aus Liebe, aus Interesse zu der Person. Also der heilige Alltag. Es geht um Beziehungen zu Gott und um Menschen. Es geht nicht um ein Ergebnis, das wir irgendwie vorweisen. Dritte Linie, um den Alltag und die Heiligkeit zusammenzubringen. Achte auf die kleinen Einladungen des Heiligen Geistes. Der nächste kleine Schritt. Angenommen, du sitzt in einem Vortrag von der AOK und sie erklären dir, wenn du einen Marathon läufst, das wäre einfach so gut für deine Gesundheit. Und du hörst dir das alles an und sagst, ja. Und du meldest dich zum nächsten Marathon an und denkst, ja, im Großen und Ganzen bin fit, bin motiviert vor allem. Ich bin motiviert bis was weiß wohin. Und dann läufst du also mit. Und was passiert? Ich hoffe, du bist dann noch am Leben. Also natürlich scheiterst du. Natürlich. Du solltest, wenn du einen Marathon, also ich spreche jetzt hypothetically, ich habe das nicht vor mit dem Marathon, aber ich habe von anderen gehört, die das machen. Man hat ja auch 1000 Apps für solche Sachen heutzutage. Du fängst an mit einer kleinen Strecke, was weiß ich, 2 Kilometer, dann machst du 3 Kilometer, dann machst du einen Tag Pause, dann machst du 3,5 Kilometer, dann machst du 5 Kilometer. Jeder weiß eigentlich so, jeder würde einen auslachen, der einfach so zack sich zum Marathon anmeldet. Aber ihr Lieben, in geistlichen Dingen sind wir oft wirklich so dumm. Wir sind motiviert bis oben hin, bis oben hin, dieses Mal. Dann machen wir es, dann scheitern wir. Dann sagen wir, das ganze Ding ist falsch. Das stimmt alles nicht. Weil wir nicht die kleinen Schritte wertschätzen, die so wichtig sind. Und weil wir auch das Gefühl haben, entweder wir schaffen das ganz oder wir schaffen das gar nicht. Und das ist falsch. Wir können in kleinen Schritten uns in unserer Jesus-Ähnlichkeit auch bewegen. Und wenn du einmal ungeduldig warst, dann gehst du zu Jesus und sagst, ich brauche mehr Geduld und du entschuldigst dich bei der Person, aber du gibst doch nicht das Thema Geduld auf und sagst, so bin ich halt, so bleibe ich halt. Manchmal habe ich mich schon gefragt, wie ich werde als alter Mensch. Ja, das habe ich mich echt gefragt, weil es gibt ja Menschen, die sind sehr nett und irgendwie, wenn sie alt werden, will man nicht so gern in ihrer Nähe sein. Und ich habe da echt ein bisschen Angst gehabt und dachte, hoffentlich wird es bei mir nicht so. Und dann hat Jesus mich schon daran erinnert, weißt du, du bist jetzt Miriam, du wirst später Miriam und du kannst gute Weichen stellen in kleinen Schritten. Achte auf den nächsten kleinen Schritt. In der Regel, wenn Gott am Werk ist in einem Leben, dann gibt es eine Grundrichtung und die heißt mehr Liebe, weniger Angst. Damit könnt ihr mitgehen, oder? Mehr Liebe, weniger Angst. Weniger auch besorgt sein um meinen eigenen Ruf, weniger Angst vor der Zukunft. Mehr Liebe, weniger Angst. Und es kann sein, dass Gott so einen kleinen... Jemand hat mal gesagt, wenn der Heilige Geist uns inspiriert, es ist wie eine Feder auf nackter Haut. Könnt ihr euch vorstellen, so eine zarte flauschige Feder, du spürst es, aber es ist ganz sanft. Sehr selten ist es wirklich holzhammermäßig. Meistens ist es so, dass du es spürst und dass du aber auch die Möglichkeit hast zu sagen, nö, jetzt nicht, will ich nicht oder ist nicht. Aber geh diesen kleinen Impulsen nach. Das kann so unterschiedlich aussehen. Das kann sein, dass du jemand mit Wohlwollen ansiehst, dem du normalerweise eher argwöhnisch begegnest. Ich habe was angefangen. Und das ist nur so eine kleine Sache. Aber einkaufen kann man auch mit Jesus. Habt ihr es gewusst? Einkaufen kann man mit Jesus. Mir hat es aber auch sehr geholfen. Meine Tochter hat eine Zeit lang beim Lidl in Köln gearbeitet und hat mir mal so den Blick hinter den Kulissen von so einem Discounter ein bisschen eröffnet. Aber seitdem möchte ich auch den Leuten, die dort arbeiten, die versuchen wirklich, das alles so einzuräumen, dass du mit deinem Wagen noch durchkommst. Und wie oft erleben die den Tag über, dass jemand sie anbruddelt, knittelig ist, nicht zufrieden. Du kannst, also du musst jetzt nicht zum Lidl gehen, du kannst auch woanders hingehen, aber du kannst beim Einkaufen eine andere Haltung gegenüber den Menschen haben, die dort arbeiten. Und man kann an der Kasse, also man kann irgendwie ein kleines Getränk oder ein kleines Süßi oder irgendwas kaufen, aber dann muss man diesen Teiler da nochmal extra hinlegen, damit es einen extra Kassenzettel gibt. Versteht ihr soweit, was ich meine? Ja? Und dann kann man das der schenken und ihr einen schönen Tag wünschen und ihr den Kassenzettel mitgeben, weil sonst muss sie am Abend sagen, nein, ich habe das nicht geklaut. Sie muss den Kassenzettel auch kriegen. Ihr könnt also Kassiererinnen beschenken. Das ist, was ich sagen will. Und ihnen einen schönen Tag wünschen oder Gott segne sie. Danke, dass sie das hier machen. Ich bin so froh, dass die Melonen im Sonderangebot waren. Was weiß ich. Irgendwas Nettes. Ja, diese Impulse vom Heiligen Geist sind nicht so mächtig in der Regel. Wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn sie da auf die Knie geht und Jesus bekennt, an Ort und Stelle, im Lidl. Na, das wäre mein Ding. Aber bis es soweit ist, können wir erstmal andere Sachen noch machen. Du kannst Menschen zuhören, denen du normalerweise nicht zuhörst. Du kannst dich für Menschen interessieren, die normalerweise überhaupt nicht auf deinem Schirm sind. Liebe, eine Definition von Liebe, die mir sehr hilft, ist, jemand sieht mich mit Wohlwollen. Der Zachäus auf dem Baum hatte eigentlich das Ziel, sich vor Jesus, der hat es gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass da eine Begegnung ist, der wollte es einfach nur sehen und er merkt, er wird gesehen. Jesus sieht ihn. Und er krempelt in Windeseile sein ganzes Leben um, weil er diesen Blick von Jesus gespürt hat, oben im Baum. Und auch wenn du bei diesen Führungen durch den Heiligen Geist, bei diesen kleinen, ich will euch das auch nicht zu konkret sagen, weil ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wie der Heilige Geist uns da Impulse geben will. Aber auch wenn du es da mal verbockt hast und gesagt hast, nein, jetzt nicht, dann bringst du deine Hilflosigkeit wieder vor Gott und dann fängt es wieder von vorne an. Ich habe hier noch geschrieben, der Morgen setzt den Ton für den Tag. Das wissen wir alle, gell? Hey, das wissen Sie sogar im Säkularen. Da gibt es jetzt lange Empfehlungen, was man morgens alles machen kann. Seit man nicht mehr Bibel und Gesangbuch in die Hand nimmt, haben die Leute andere Ideen. Aber such ein bisschen Stille, ein bisschen Gebet, ein Psalm, ein Wort, lies irgendwas, mach dir was an den Spiegel hin. Heute ist mein Jesus-Tag, irgend sowas in der Art. Gott hat mich sehr ermahnt. Ich habe in dieser Geschichte gelesen, wo der Pharisäer und der Zöllner, die beten da. Jesus, das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Im von mir so heißgeliebten Lukas-Evangelium. Und der Pharisäer sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der und der und der und der. Ich bin nicht so wie die Zöllner, ich bin nicht so wie die Sünder, ich bin nicht so wie die Prostituierten. Und das Hauptmerkmal seines Gebetes ist eigentlich die Distanzierung von anderen Menschen. Wisst ihr, und in die Falle, oh, da fall ich so leicht rein. Durch die Gnade Gottes haben viele von uns viele kluge Lebensentscheidungen treffen können und sind vor vielem bewahrt worden. Das ist sicher so. Aber wenn unser Hauptding darin besteht, dass wir uns von anderen distanzieren, wo ist dann die Liebe Gottes, die wohlwollend auf jeden Menschen schaut? Ich habe mich in diesem Pharisäer gefunden und das war nicht so angenehm. Und ich möchte Menschen mehr sehen und lieben, wie Gott sie liebt. Und das sind dann manchmal richtig auch unklare und verwirrende Situationen, in die wir reinkommen, wo wir vielleicht auch dann überfordert sind oder nicht genau wissen, was soll ich denn jetzt tun? Aber der Heilige Geist ist da und wird uns helfen. Und Liebe findet in irgendeiner Art immer einen Weg. Ich habe zum Schluss ein schönes Bild für euch. Kennt ihr Banksy? Seit ich dieses Bild gesehen habe, habe ich angefangen mit meinem Mann zu diskutieren, ob er vielleicht gläubig ist. Schaut mal, das ist in Marseille, das ist ein echter Pfosten auf einer Straße. Und Banksy hat den Schatten dieses Pfostens genommen, einen Leuchtturm draus gemacht. Und da steht, I want to be what you saw in me. Ich möchte der werden, den du in mir bereits gesehen hast. Mich hat es so, ich dachte, ey, Banksy, der überrascht ja die Menschheit immer mal wieder. Aber in dieser Sache jetzt auch, ihr könnt es gern googeln, es ist in Marseille, Banksy, B-A-N-K-S-Y. In Marseille steht dieser Leuchtturm. I want to be what you saw in me. Ich möchte der werden, den du jetzt schon in mir siehst. Ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht auf euren Alltag. Oder wie Samuel Harfst singt, alles Gute zum Alltag. Morgen fängt's an. Wir haben alle eine wunderbare Chance. Und auch in den Wiederholungen, bitte gebt nicht auf, denn keinem von uns
ist Gott fern.
Ja, Amen.